Was ist unsere Vision?
Salvare il pianeta.
Die Rettung des Planeten. Bis 2050 soll die Europäische Union klimaneutral werden. Willkommen zum Podcast des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich.
Es hat ja keiner mehr einen Bezug zur Landwirtschaft. Es weiß ja keiner mehr, wie eine richtige Milch produziert wird oder wie eine Wurst ins Vakuumpackel reinkommt oder wie das eigentlich entsteht oder von wo das herkommt. Also da braucht man sich nicht wundern, wenn es immer weniger Bauern gibt, dass keiner mehr weiß, wie eigentlich wirklich ein Lebensmittel entsteht.
Unsere Landwirtschaft und wir, das ist ein kompliziertes Verhältnis.
Und da braucht es überall ein bisschen was. Eigentlich. Der Konsument muss umdenken, der Landwirt muss umdenken und die Förderrichtlinien müssen auch dafür geschaffen sein, dass wir in die richtige Richtung gehen, sozusagen. Ne?
Wir kennen den Waldviertler Landwirt Bernhard Schwarz bereits von der ersten Episode dieser Staffel. Er ist Biobauer. Die Beschlüsse in der EU betreffen ihn direkt. Aber wo sind wir nun eigentlich in unserer Erzählung? Wir haben zuerst über die aktuelle Situation gesprochen und dann darüber, wie wir dorthin gekommen sind. In dieser letzten Episode dieser Ministaffel rund um die gemeinsame Agrarpolitik der EU geht es um die Zukunft. An dieser wird nämlich in Brüssel gearbeitet. Was dort diskutiert wird und welche Position das Europäische Parlament einnimmt, darüber sprechen wir heute. Die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP, wird im Regelfall alle 7 Jahre neu ausverhandelt. Wir stehen 2021 wieder am Beginn einer neuen Förderperiode. Sie läuft bis 2027. Deshalb ist das Thema brandaktuell. Die Europäische Kommission hat bereits 2018 einen Vorschlag vorgelegt. Dann wurde auf EU-Ebene diskutiert und verhandelt und 2020 haben sich auch Rat und Parlament auf ihre jeweilige Position geeinigt. Warum ist das so wichtig? Es steckt einfach sehr viel Geld der EU-Bürgerinnen und Bürger dahinter. Und es geht hier ja nicht nur um die Zukunft der Landwirte, so wie Bernhard Schwarz, es geht um uns alle. Denn Landwirtschaft und Klima, das lässt sich nicht getrennt voneinander denken. Wie schaut also die Position des Europäischen Parlaments aus? Hier 3 wichtige Punkte. Die Höhe der Förderungen soll begrenzt werden. Ökomaßnahmen werden belohnt und Mitgliedstaaten bekommen mehr individuellen Spielraum. Dazu gleich mehr. Ich habe mit der Europaabgeordneten Simone Schmidbauer von der ÖVP und Thomas Walz von den Grünen gesprochen. Beide sind nicht nur Politiker, sondern auch Landwirte. Ihre Höfe befinden sich in der Steiermark. Simone Schmidbauer sitzt im Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments. Sie ist mit der gefundenen Position des Parlaments zufrieden. Thomas Walz hingegen geht der Vorschlag nicht weit genug.
Die Hauptkritik ist, dass es ein weiter so wie bisher ist, dass die grundlegenden Reformen fehlen. Ein Hauptkritikpunkt ist, dass weiterhin die Förderungen in einer Art strukturiert sind, dass sie die Intensivierung fördern, dass sie das Größerwerden von Betrieben fördern, dass sie sozusagen der industriellen Landwirtschaft weiterhin eine gute Grundlage geben, all den klein- und mittelständisch strukturierten Betrieben eine Konkurrenz zu machen, die diese kaum aushalten. Man sieht das ja daran, wie viele Landwirtschaftsbetriebe jeden Tag ihre Tore für immer zusperren in Europa. Es gibt Verschiebungen innerhalb der GAP, die positiv zu sehen sind. Es gibt mehr Geld für Umweltmaßnahmen. Im Kontext von Green Deal und im Kontext der Biodiversitätskrise und der Klimakrise sehen wir als Grüne diese fehlende grundsätzliche Reform der GAP als eine verlorene Chance mittels der Landwirtschaft nicht nur gesunde Lebensmittel zu erzeugen, einen lebendigen ländlichen Raum aufrechtzuerhalten, sondern auch eine der mächtigsten Möglichkeiten, der Klimakrise entgegenzutreten.
Simone Schmidbauer.
Die Klima- und Umweltambitionen wurden in die GAP eingearbeitet. Da braucht man gar nicht darüber diskutieren. 30% des Budgets für Ökoregelungen, 35% des Budgets in der zweiten Säule für Agrar-, Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, 30% der Zuweisungen für Investitionen nur für umweltfreundliche Investitionen zu verwenden, also Förderungen in diesem Bereich. Ganz wichtig ist aber, dass die GAP auch wirtschaftlich bleibt. Das ist ganz immens wichtig. dass das Geld bei den Bäuerinnen und Bauern ankommt. Und dafür habe ich gekämpft, wirklich wie eine Löwin. Man muss auch den wirtschaftlichen Aspekt sehen. Ganz oft übersehen meine Mitstreiter, Kolleginnen oder Kollegen auch immer, die Notwendigkeit einer Ausgewogenheit. Ich habe immer gesagt, die GAP muss ökonomische, ökologische und soziale Ziele verfolgen. Wir müssen immer das große Ganze sehen. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass wir uns die GAP nicht schlecht reden lassen, weil sie wirklich einzigartig ist und dass wir die GAP weiterentwickeln. Alles hat natürlich Luft nach oben und ist verbesserungsfähig. Aber wie gesagt, man darf die Entscheidungen nicht über die Köpfe derer treffen und sie dann verlieren auf dem Weg dorthin. Also wie gesagt, wenn wir Klima- und Umweltschutz ernst nehmen, wenn wir die Ziele erreichen wollen, dann ist die Land- und Forstwirtschaft ein Teil der Lösung.
Soweit die grundsätzlichen Positionen. Lassen Sie uns an dieser Stelle in drei große Themen dieser Reform eintauchen. Thema 1.
Konditionalität und Eco-Schemes.
Konditionalität und Eco-Schemes. Das klingt erstmal sehr bürokratisch, ist aber ganz einfach. Konditionen sind Bedingungen. In diesem Fall bedeutet das, ein landwirtschaftlicher Betrieb muss Bedingungen erfüllen, damit er überhaupt Förderungen bekommt. Und die Eco-Schemes sind spezielle Öko-Regelungen. Wer sich für diese Regelungen entscheidet, erhält mehr Förderung. Landwirtinnen und Landwirte können das tun, sie müssen aber nicht. Eco-Schemes sind also freiwillig.
Zum Beispiel den Acker über den Winter nicht offen liegen zu lassen, die Erde nicht offen liegen zu lassen, denn das führt zu Erosion, das führt zur Ausschwemmung von Humus, sondern den Boden bedecken, zum Beispiel mit Gründünger oder mit Pflanzenmasse, die den Boden über den Winter schützt. Das wäre zum Beispiel ein Eco-Scheme oder zum Beispiel die Reduktion oder der Verzicht auf Pestizide.
Sagt Thomas Weitz. Er setzt sich dafür ein, dass diese Öko-Regelungen verpflichtend werden. Der Biobauer Bernhard Schwarz aus dem Waldviertel, wir haben ihn schon zu Beginn gehört, hat hier noch eine Anregung.
Dass der Kreislauf geschlossen ist, das ist auch wichtig. In dem Sinn, es sind immer mehr Biobetriebe oder immer größere Biobetriebe, die wo seine Vieh los sind. Und das sind nachher die Betriebe, die erzeugen Produkte, erzeugen Lebensmittel auf dem Feld. Und gleichzeitig überschwemmen sie auch den Markt und haben da aber einseitige Bewirtschaftung, wo es eigentlich gar nicht zusammenpasst, wo es eigentlich gar nicht mit Bio was zu tun hat. Weil ich sage einmal, nur wenn ich jetzt nur Feldbau habe, es sollte immer ein Kreislauf, dass ich eine gewisse Tierhaltung habe und das sollte da in der nächsten Förderperiode war wünschenswert, wenn das so war, dass eigentlich ohne Viehhaltung kein Bio nicht möglich ist, weil eben der Kreislauf da nicht geschlossen ist.
Das Europäische Parlament beschloss im Oktober 2020, 30% des Agrarbudgets sind für die Öko-Regelungen aufzuwenden. Simone Schmidbauer von der ÖVP.
Eco-Schemes waren ein ganz großes Kampfpotenzial, möchte ich fast sagen, weil natürlich die 30% für Öko-Regelungen in der ersten Säule für die einen zu hoch waren, für die anderen waren sie zu nieder, das ist ganz klar. Wir haben uns darauf geeinigt und nach vielen, vielen Sitzungen und harten Diskussionen sind wir auf die 30% gekommen. Die Ratsposition liegt bei 20%. Das heißt, momentan in den Trilogverhandlungen ist es das eines der Hotspots-Themen überhaupt. Man wird sich, so wie es bis jetzt immer war, natürlich irgendwo in der Mitte treffen müssen. Man muss halt immer schauen, auch wenn Klima- und Umweltziele sehr, sehr wichtig sind und wir uns dessen alle bewusst sind. Aber ein Mitgliedstaat wird sich leichter tun. Ein anderer hat sowieso noch Nachholbedarf. Und dem müssen wir Zeit geben. Und deshalb wird eben, wie gesagt, 30% für manche schon eine Herausforderung sein.
Nächster Punkt.
Nationale Strategiepläne.
Das heißt, jeder Mitgliedstaat wird erstmals einen GAP-Strategieplan über beide Säulen, die erste und die zweite Säule, zusammenfassen. Die Kommission muss diesen dann genehmigen. Das ist die absolute Neuheit. Und das sehe ich als große Chance und Möglichkeit, birgt aber auch Risiken.
Simone Schmidbauer von der ÖVP, sie spricht über die Chancen.
Ein Mitgliedstaat weiß, was seine Landwirtinnen und Landwirte brauchen, weiß, auf welchem Niveau sie stehen, und welche Programme auch schon gut angenommen wurden. Das sind große Chancen. Das heißt, der Mitgliedstaat kann jetzt mit den Programmen wirklich Sorge tragen, dass das Geld schlussendlich bei den Bäuerinnen und Bauern für erbrachte Leistungen ankommt. Das ist das Allerwichtigste.
Und sie nennt Risiken.
Die Risiken, natürlich, manche Staaten, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, haben Nachholbedarf. Und wir haben uns während der ganzen GAP-Verhandlungen intensiv dafür eingesetzt, den Mitgliedstaaten, die noch nicht so weit sind wie Österreich, auch was Klima- und Umweltambitionen betrifft, die nötige Zeit zu geben, um aufzuholen. Spätestens seit dem Brexit muss uns allen klar sein, dass wir den anderen, sprich einen anderen Mitgliedstaat, eine andere Branche mitdenken müssen, dass wir Kompromisse finden müssen, dass wir ihnen Zeit geben und auf keinen Fall dürfen wir einen weiteren verlieren. Wie gesagt, die Strategiepläne sind von der Kommission zu genehmigen. Somit braucht man nicht Angst haben, dass dann einer mehr erfüllt und der andere weniger und dass es trotzdem Geld gibt.
Das ist die sogenannte Renationalisierung, wo also die Mitgliedsländer heute sehr viel mehr Spielraum haben, wer Förderungen für was bekommt und wer nicht. Das ist rein für Österreich nicht unbedingt eine negative Nachricht, denn es erlaubt uns, viele positive Ansätze, die wir bisher schon hatten, weiter zu betreiben. Allerdings wird es dazu führen, dass quer durch die Europäische Union in jedem Land unterschiedliche Fördersysteme, unterschiedliche Fördermodelle ausgezahlt werden und das wird zu massiven Marktverzerrungen führen. Europäisch gesehen ist es keine gute Idee.
Thema 3.
Kappung von Förderungen.
Ähnliche Positionen vertreten ÖVP und Grüne, wenn es darum geht, dass Förderungen begrenzt oder eben gekappt werden. Es soll also eine maximale Förderung für landwirtschaftliche Betriebe geben. Das hat auch damit zu tun, dass das bisherige System Schlupflöcher bietet. Thomas Weitz.
Einer der wenigen Punkte, wo wir uns hier im Parlament durchsetzen konnten, ist das sogenannte Capping, also die Limitierung der Förderhöhe auf 100.000 Euro. Wir wollten ursprünglich 60.000 Euro, aber der Kompromiss war dann 100.000 Euro. Das heißt, kein Landwirtschaftsbetrieb soll mehr als diese 100.000 Euro bekommen. Mit ein paar Ausnahmen, wenn es besonders arbeitsintensive Betriebe sind, Spargel oder Erdbeeren, da gäbe es dann Ausnahmen, damit man diese hohen Arbeitskosten bezahlen kann. Allerdings wissen wir nicht, ob diese Position durchzubringen ist, denn wenn Regierungen wie die des tschechischen Ministerpräsidenten Babiš oder vom ungarischen Orbán mit am Tisch sitzen, wo sie selbst, also im Fall von Babiš, sein eigenes Unternehmen kriegt etwa 50 Millionen Euro jedes Jahr Agrarförderungen, oder bei Orbán seine 10 besten Freunde Millionen Förderungen einstreichen, dann werden diese Staaten höchstwahrscheinlich nicht zustimmen.
Simone Schmidt-Bauer.
Die Zahlen kennen wir, das ist absolut nicht in Ordnung. Warum ist das nicht in Ordnung? Weil diese Zahlungen innerhalb der Europäischen Union für Großbetriebe Auswirkungen haben auf den Wettbewerb der Produktion für die kleinen und Mittelbetriebe in Österreich. Das ist ganz klar. Der Vorschlag von der Kommission ist eigentlich sehr nah an der Parlamentsposition. Der Rat sieht eher eine freiwillige Anwendung von Capping und Degression mit Umverteilung. Und sie werden sich in der Mitte finden. Aber wie gesagt, für mich ist ganz klar, auch was Österreich betrifft, diese Millionenförderungen für Großbetriebe sind absolut nicht mehr zeitgemäß und haben mit der bäuerlichen Struktur absolut nichts mehr zu tun.
Die Positionen von Kommission, Rat und Parlament müssen nun zusammengebracht werden. Das ist der schon vorher genannte Trilog. Stehen soll die neue gemeinsame Agrarpolitik noch im Jahr 2021. Wenn man mit dem Bauern Bernhard Schwarz spricht, dann erkennt man, welche weitreichenden Auswirkungen die Politik auf die Landwirte haben kann und welche Verantwortung. Schwarz macht seine Arbeit gerne, aber er merkt, dass er immer weniger Kolleginnen und Kollegen hat. Der Austausch fehlt ihm. Die Zukunft haben wir alle in der Hand, wie er schon am Anfang dieser Episode erwähnt hat.
Der Konsument muss umdenken, der Landwirt muss umdenken und die Förderrichtlinien müssen auch dafür geschaffen sein, dass wir in die richtige Richtung gehen.
Die Agrarpolitik ist ein Thema, das Europa bereits 60 Jahre gemeinsam gestaltet. Einer der ersten Bereiche, wo man sich länderübergreifend für Kooperation entschieden hat. Dem Grundsatz folgend, gemeinsam sind wir stärker. Die GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik, macht einen großen Teil des EU-Budgets aus, damals wie heute. In Zukunft gilt es, Landwirtschaft im Kontext des Klimawandels zu denken. Das ist die große Herausforderung. Ich hoffe, Sie haben die Reise mit uns interessant gefunden und einen Einblick bekommen in die Wurzeln und Pläne unserer europäischen Agrarpolitik. Das war die erste Staffel des Podcasts rund um den europäischen Green Deal. Die nächste Staffel folgt im Sommer. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören. Dieser Podcast wird im Auftrag des Europäischen Parlaments produziert und kommt aus dem Hörwinkel. Mein Name ist Benjamin Breitegger.